Liebe Gemeinde, ich freue mich total, heute Morgen euch alle zu sehen zu dürfen. Allen, die ich noch nicht begegnet bin, im neuen Jahr wünsche ich einen neuen guten Anfang. Einen guten Rutsch, einen guten Anfang in diesem neuen Jahr. In der heutigen Predigt geht es um die Freude im Glauben. Das Thema Freude begleitet uns auch in der nächsten Woche bei der Allianz Gebetswoche. Das Thema bedeutet Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Freude ist ein Hochgefühl, die immer mit Worten wie Glück, Stolz, Lust, Wohlgefallen in Verbindung gebracht werden. Freude ist nicht immer ein leises Hochgefühl, sondern äußert sich je nach Intensität auch durch lautes Lachen, durch Schreien, durch Freudenschreien. Somit kommt es bei intensiver Freude schon mal vor, dass sich die Menschen anders verhalten, als sie es von ihnen gewohnt sind. Besonders bei Fußballfans. Die können sich manchmal richtig freuen, wenn der andere Erzfeind verloren hat. Dann können die noch viel mehr Freude bei diesem Sieg haben. Der Ruhige wird zum Beispiel laut und kann nicht mehr aufhören zu lachen oder erschreckt uns durch sein Freudensgeschrei. Diese starken Gefühle der Freude kann bei uns unterschiedliche Aktivitäten begleiten. Bei manchen ist es der Fußball, manchmal ist es auch die Musik oder sei es ein schönes Konzert oder ein Theaterstück oder manchmal auch nur der kleine Vogel auf der Bank draußen, der schön vor sich hin zwitschert. Überall dort, wo wir Glück, Stolz, Lust und Wohlgefallen empfinden, dort können wir Freude entdecken. Wir schätzen die Freude in unserem Leben so sehr, dass wir sie in zahlreichen Redewendungen immer wieder aufgreifen und uns an sie erinnern wollen. Bekannte Redewendungen sind zum Beispiel Friede, Freude, Eierkuchen, die uns darin erinnern sollen, dass man sich nach dem Streit wieder vertragen soll. Das Problem ist nicht so groß oder so wichtig, dass man am Streit festhalten möchte. Aber auch zynische Redewendungen, Wiedersehen macht Freude, ist jedem von uns geläufig, der schon mal etwas verliehen hat oder geborgt hat und nicht damit gerechnet hat, dass der Rasenmäher wieder zurückkommt. Doch meistens hören wir positive Redewendungen. Wie, das mache ich aus der Freude am Spaß oder das mache ich aus Spaß an der Freude. Oder geteilte Freude ist doppelte Freude. Freude kann damit ansteckend sein und sich beim anderen ausbreiten. Demnach muss die Freude auch im Glauben anwesend sein, denn auch der Glaube kann sich ausbreiten und im anderen entstehen. Die Ausdehnung der Freude beginnt im Inneren des Menschen und sprudelt aus ihm heraus, wenn der Körper voll ist. Freude äußert sich nach außen und überschwänglicher Freude strahlt und leuchtet. Denn es entlädt sich wie ein Feuerwerk, und Feuerwerk hatten wir im ersten Jahr ein bisschen mehr, und will nach außen getragen werden. Es will die Schönheit der Freude nach außen sichtbar machen. Zudem soll der Funkenflug die Freude im Nächsten anstecken und aufflammen lassen. Meistens haben wir schlechte Gedanken bei Funkenflug. Da denken wir, bitte nicht mein Haus abfackeln. Aber das ist eine Freude, die uns anstecken soll, uns unser Herz zu erfüllen. Doch dort, wo kein Hoffnungsfunken mehr hinfällt, da fehlt auch die Freude am Leben. Da ist es dunkel und trüb. Ohne Freude wird das Leben schwer. Denn wir sehen nur noch das Negative. Der Alltag ist beliebig geworden, denn es ist immer das Gleiche. Und die negativen Gefühle entladen sich in Wut und Hass auf diejenigen, die dieses Unglück zu verantworten haben. Erdrückend wirkt dieses tiefe Loch, wenn niemand als Schuldiger bestimmt werden kann und die Hoffnung auf Besserung schwindet. Mit solch einer ausweglosen Situation beginnt der Predigttext in der Apostelgeschichte 14, Vers 8. Wir befinden uns in Lystra, einer römischen Kolonie mit kleinstädtischem Charakter. Diese Kleinstadt dient der Versorgung der römischen Bürger, der Veteran und war zugleich ein militärischer Außenposten, um die Sicherheit des eroberten Gebietes sicherzustellen. Dorthin flüchten Paulus und Barnabas vor den Juden in Ikon. Denn der wütende Mob versucht, die beiden in ihre Gewalt zu bringen und zu steinigen. Also Paulus war ja Römer, also ist in die nächste römische Stadt geflohen und hat sich dort versteckt. In Lystra nehmen die beiden wieder ihren Dienst in der Verkündigung der guten Botschaft wahr. Und Paulus redet vor den Anwesenden. Obwohl durch Paulus in Lystra ein Wunder geschieht, kommt in der Kleinstadt keine wirkliche Freude auf. Denn es sind falsche Schlüsse, die sie getroffen haben. Der Predigttext aus der Apostelgeschichte 14, Vers 8, den hat uns ja gerade Toni vorgelesen. Und ich lese ihn uns mal aus einer anderen Sicht, aus einer Sicht der Kinderbibel. Aus einer Kinderbibel von Eckhart von Nieden. Denn die hat mir so gut gefallen, diese Szene, wie das beschrieben wird. Und sie ist überschrieben, Paulus und Barnabas werden Götter, wie Götter gehalten. Paulus und Barnabas zogen nun durch das Innere der Türkei. Eine Gegend, die damals Lakotien hieß. Die Menschen dort sprachen alle Griechisch, obwohl es nicht ihre Muttersprache war. Und sie kannten auch die Sagen der Griechen und erzählten sie ihren Kindern und Enkeln. Die Griechen stellten sich nämlich vor, es gäbe eine ganze Menge Götter. Der oberste von ihnen wurde Zeus genannt und hatte einen Boten bei sich mit Namen Hermes. Einmal, so heißt es in einer Sage, sei Zeus und mit Hermes auf die Erde gekommen. Keiner erkannte ihn. Er wurde von allen abgewiesen. Nur ein altes Ehepaar nahm ihn freundlich auf. Da belohnte Zeus die beiden Alten und bestrafte die anderen. Die Griechen waren für ihre Gastfreundschaft bekannt. Vielleicht, weil sie dachten, die Fremden könnten ja doch verkleidete Götter sein. Eines Tages verbreitet sich in Lystra, einer Stadt in der Gegend, in Wildeseile eine Nachricht. Die zwei fremden Männer, die seit Wochen in der Stadt waren, hätten einen Gelähmten gesund gemacht. Ihr kennt doch den Mann mit den verkrüppelten Füßen, erzählte man sich, der von Kindesbeinen nur sitzen kann. Zu ihm haben sie nur einen Satz gesagt, da sprang er auf und läuft seitdem umher. Jeder, der das hörte, dachte sofort an Zeus und Hermes. Das war es, worauf sie immer irgendwie gewartet hatten. Die Götter waren wiedergekommen. Ein riesiger Volksaufstand entstand. Die Leute strömten von überall herbei und standen vor Paulus und Barnabas herum. Die wussten gar nicht, was das bedeuten sollte. Es war fast schon ein wenig unheimlich. Da fingen die Leute an zu rufen: Die Götter sind da, die Götter sind da. Weil sie aber in ihrer Muttersprache riefen, konnten sie beide das nicht verstehen. Etwas beklommen beobachteten die zwei Missionare, wie die Menge auf sie zeigte. Mal auf Barnabas, mal auf Paulus. Sie verstanden nicht, dass sie sich darüber unterhielten, wer wohl Zeus oder Hermes sei. Der große stattliche Barnabas musste wohl der Hauptgott sein, sagten die Leute, und der kleine Paulus, der so gut reden konnte und meistens das Wort führte, war sicher der Götterbote. Dann wurde es noch merkwürdiger. Vom Zeus-Tempel draußen vor der Stadt kam ein richtiger Festzug heran. Der Zeus-Priester im langen Gewand führte einen Zug von Stieren, die mit grünen Kränzen behängt waren. Verschiedene Instrumente begleiteten ihn mit Musik. Die Menge wich auseinander, direkt vor Paulus und Barnabas hielt der Zug. Leute begannen, Holz herbeizuschleppen und auf einem Platz aufzuschichten. Jetzt erst begannen die beiden zu ahnen, was hier vorging. Paulus griff einen der Männer am Arm und rief: Erklär mir schnell auf Griechisch, was diese Priester vorhaben. Der Mann sah Paulus ehrfürchtig an und antwortet: Opfern wollen sie, dich, Hermes, und vor allem Zeus. Und dabei zeigte er auf Barnabas. Die beiden Missionare sahen sich einen Augenblick erstaunt an. Dann sprangen sie zum Zeuspriester, rissen das Feuerholz auseinander und schrien: Nein, nein, wir sind keine Götter. Wir sind Menschen wie ihr. Lasst das. Die Leute wollten sich aber von ihren Vorhaben nicht abbringen lassen. Paulus stieg auf einen Holzklotz und rief laut in die Menge: Eure Götter gibt es gar nicht. Eure Götter gibt es gar nicht. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat sich zwar bisher nur dem Volk Israel gezeigt, aber trotzdem allen Menschen vieles Gutes getan. Es dauerte lange, bis die Menge sich zerstreute. Einige waren enttäuscht, andere ärgerlich. Manche schämten sich auch ein bisschen, dass sie die Fremden für Götter gehalten hatten. Paulus sprach immer weiter. Aber von dem Gott der Juden wollten die Leute nichts hören und auch nichts von Jesus. So gingen sie mürrisch fort, schließlich standen nur noch wenige Menschen bei den zwei Männern. Sie merkten, dass Paulus und Barnabas keine Götter waren. Aber sie waren Boten des einen wahren Gottes, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. An diesen Jesus wollten nun einige glauben. Freude im Glauben zu finden ist sehr schwer, wenn man das Falsche festhält. Die Menschen in Lystra dachten, dass die Götter zu den Menschen gekommen sind, um sie zu belohnen oder zu bestrafen. Sie dachten, dass die Sage von Zeus und Hermes wahr geworden sei. Der Hauptgott Zeus und sein Götterbote Hermes seien zu ihnen gekommen, um sie zu prüfen und zu belohnen oder zu bestrafen. Da wirkt das Wunder von der Heiligung des Gelähmten wie ein leuchtender Pfeil. Die beiden Fremden sind Zeus und Hermes. Das muss man ja so denken. Da ist die Freude groß, denn dem freundlichen Ehepaar, so heißt es in der Sage, die sie freundlich aufnahmen, winkte eine große Belohnung. Und eine große Belohnung zu haben oder zu bekommen, da freut man sich doch. Die Leute können ihre Freude nicht für sich behalten. Denn wann passiert schon mal so etwas Großartiges? Da muss man doch ganz viel Glück haben und darf zu Recht stolz sein, wenn man dabei war. Die Freude breitet sich über die ganze Stadt aus und jeder weiß auf einmal Bescheid, wer diese beiden Männer sind. Ihr seid enttarnt. Wir wissen, wer ihr seid. Ihr könnt euch nicht verstecken. Wir wissen, wer ihr seid. Eure Taten haben euch verraten. So was Ähnliches werden die Leute auf der Straße gedacht haben. Und besonders dieser lächerliche Versuch, es abzustreiten, hilft nichts. Wir wissen, wer ihr seid. Wie beschämend muss die Auflösung von Paulus gewesen sein, als er ihnen offenbart, dass hier kein Gott vor ihnen steht. Ich bin nur ein Mensch, so wie ihr. Nur ein Mensch, nur ein Fremder, der ihnen offenbart, dass sie nicht das große Los gezogen haben. Pech gehabt, war doch wohl eine Niete. Die große Freude endet in Enttäuschung, Ärger und Scham, weil sie zwei Wanderpredigern auf den Leim gegangen sind. Dabei stellt sich die Frage in mir: Will man die Freude von anderen zerstören, wenn sie falsch liegen? Paulus ist ganz schön mutig, wenn er ihnen reinen Wein einschenkt, denn die Freude kann auch schnell in Frustration umschlagen und dann sollte man schnell die Beine in die Hand nehmen. Euren Gott gibt es gar nicht. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat zwar bisher nur dem Volk Israel gezeigt, aber trotzdem allen Menschen vieles Gutes getan. Das sagt diese wunderbare kleine Kinderbibel. Und in der Basisbibel klingt es noch etwas härter als in der Kinderbibel. Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat Himmel und Erde und das Meer geschaffen, mit allem, was darin ist. In der vergangenen Zeit ließ Gott alle Völker ihren eigenen Weg gehen. Und doch hat er sich in ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben, durch das Gute, das er tut. Dabei erstickt Paulus die Freude der Zeus-Anhänger im Kern, so dass die gute Nachricht nicht mehr aufgenommen wird. Also sie waren so entsetzt erstmal, dass gar nichts mehr funktionierte. Sie konnten nichts mehr hören, sie wollten auch nichts mehr hören. Das Hochgefühl, das gerade noch da war, ist auf einmal weg. Nur noch Scham, Ärger, Enttäuschung sind geblieben. Solch ein emotionaler Absturz, den muss man erstmal verarbeiten. Dass die Freude, die man gerade noch hatte, gar nicht echt war. Es fühlt sich wie eine Enttäuschung an, wie eine richtige Enttäuschung, dass die Götter nicht da sind. Auf die Frage danach, ob man die Freude der anderen zerstören muss, wenn sie falsch liegen, gibt Paulus uns ein eindeutiges Ja. Denn wenn es keine wahre Freude ist, dann ist sie nichts wert. Wahre Freude hält nicht nur einen Moment, sondern ein Leben lang. Sie verändert den Blickrichtung des Menschen. Der Gelähmte, mit dem diese Geschichte anfängt, hat diese Veränderung in sich gespürt. Er glaubte den Worten von Paulus, dass er geheilt werden wird. Das Wort Gottes verändert diesen Menschen. Er sah, dass Gott in sein Leben hineinsah und ihn heilen will. Die Jahreslosen hat diesen Menschen ergriffen. Trotz der Bedenken, die dieser Mann sein Leben lang gefesselt hat, glaubt er. Und da müssen wir in diesen Text nochmal reinschauen. In dreifacher Weise wird sein Leben hoffnungslos dargestellt. Erstens, er hat verkrüppelte Füße. Die Füße konnten ihn nicht tragen, weil sie irgendwie verformt waren. Ich kann mir das schlecht vorstellen, vielleicht waren die irgendwie Elefantenfüße. Keine Ahnung, also die waren nicht dafür da, um darauf zu stehen. Zweitens hatte er keine Kraft in den Beinen. Selbst mit unverformten Füßen wäre er zu schwach, denn die Muskeln in seinen Beinen tragen ihn nicht. Und dann noch etwas, das Dritte, das Zuletzte, was eigentlich das Schlimmste überhaupt ist, dieser Zustand des Gelähmten war sein ganzes Leben schon so. Da gab es keinen Hoffnungsfunken. Wo nie etwas war, da kann auch nichts entstehen. Aber dieser Mann glaubt den Worten von Paulus, die er in der Predigt gehört hatte. Er glaubte an die Errettung, dass Jesus Christus ihm aus seiner Not hilft. Eine ähnliche Begebenheit steht einige Kapitel vorher, in der Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Dort wird auch ein Mann geheilt, der von Geburt an gelähmt war. Auch dort wird ein Apostel, nämlich Petrus, die Heilung auslegen und auch versuchen zu erklären, woher diese Freude der Heilung kommt. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Damit hat er die Herrlichkeit seines Dieners Jesus sichtbar gemacht. Doch wie bei Paulus sehen sie nur das Wunder, aber nicht den Herrn, von dem das Wunder ausgeht. Jesus Christus, der Mensch und der Gottessohn, wird nicht angenommen. Die Freude über das Wunder bleibt im Staunen hängen. Über das Staunen hinaus wird den Menschen nichts angerührt. Sie werden nicht berührt. In beiden Geschichten sind die eigenen Bilder von Gott und den Göttern nicht veränderbar. Gott muss in ihren Verstand und ihre vorgesteckten Muster passen. Doch die Vorfreude auf etwas ganz Bestimmtes wird eigentlich immer enttäuscht, weil es nie so ist, wie wir es uns vorstellen. Das ist besonders Weihnachten zu erleben. Wenn sich der Vater Socken wünscht und dann so ganz dünne kriegt und er aber eigentlich die schönen flauschigen haben wollte, oder wenn die Kinder sagen, aber ich wollte doch eigentlich XY, das Pony und nicht den Stier oder sowas für die Playmobil-Sammlung. Vorerwartungen werden meistens enttäuscht. Und warum sollte Gott so langweilig sein, dass er sich nur so offenbaren darf, wie wir uns das vorstellen? Den Juden und den Zeus-Anhängern bleibt die wahre Freude verwehrt. Sie lehnen Jesus ab und versperren sich dem Zugang zu dieser vollumfassenden Freude, die wir in der Annahme Jesu gefunden haben. Wer sich aber ganz und gar auf Gott einlässt und bereit ist, nachzufolgen, der bekommt den Durchblick und erkennt den Sohn Jesus Christus und freut sich. Eigentlich sollten die Menschen auf das Wunder mit Lobpreis reagieren. Aber das verirrte Denken führt sie in den Aberglauben. Im Aberglauben wird die Chance des Lobpreises vertan. Die Freude bleibt aus, weil die Menschen Augen auf das Geschehen betrachten. Sie sehen nur die Wunder und Wünsche und sehen sich nach einem Götzen oder Götter, die das Ersehnte vollbringen, herbringen. Gottes Geist hingegen lässt die Menschen in den Himmel hineinblicken, damit wir sehen, was die menschlichen Augen übersehen. Der Blick des Glaubens sieht die Freude, die selbst in der Not und der Bedrängnis gegenwärtig ist. Zudem sieht der Glaube durch das Blendende und Ablenkende hindurch, das uns von Gott ablenken will. Paulus und Barnabas haben sich nicht blenden lassen. Sie sind die Versuchung des Stolzes und der Lust nach Anerkennung und Befriedigung der eigenen Wünsche nicht nachgegangen. Ihre Freude lag in dem gelähmten Mann und in der Fürsorge des Herrn. Jesus gebührt die Ehre, nicht den Aberglauben und erst recht nicht dem Menschen. Damit liegt die wahre Freude in der Fürsorge Gottes. Denn er hat sich dem Menschen in allem Guten, das er tut, deutlich zu erkennen gegeben. Vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt die Nahrung und erfüllt euer Herzen mit Freude. Gott schenkt dem Menschen seine Freude, damit unser Herz überreich erfüllt ist. In jedem von uns wird diese Freude in anderen Aktivitäten oder Begegnungen hervorgerufen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes werden uns die Augen geöffnet, damit wir die Freude Gottes verstehen und empfinden können. In diesem heiligen Moment sind wir von der Freude erfüllt und danken Gott für das Gesehene. Diese abstrakte Freude klingt sehr schön. Und doch braucht es ein persönliches Beispiel, um die geschenkte Freude Gottes zu sehen oder auch einfach in eigenem Herzen aufnehmen zu können. Meine Freude liegt in den Augen meiner Familie. In diesen Augen, die mich ansehen und mein Herz berühren. In der Liebe meiner Frau sehe ich den Funken überspringen. Genauso wie beim gelähmten Mann wird die Freude verdoppelt und lässt einander dankbar auf Gott sehen. Und das dürfen wir auch in der Gemeinde erfahren, dass die Freude, die wir empfinden, verdoppelt wird. Sie wird größer gemacht, weil unsere Herzen miteinander verbunden sind. Und noch intensiver zeigt sich die Freude Gottes in mir, wenn ich meinem kleinen Sohn begegne. Der brummt da hinten rum ohne Ende. Und ich bin kein Schreihals. Ich bin kein Mann der lauten Worte. Aber wenn ich Jan aus dem Bett holen darf, dann ist die Freude groß und laut. Diese Freude fühlt sich wie ein pures Glück an und macht einen total stolz. Es macht Lust nach mehr und gefällt einem so gut, dass man nur noch mehr will, gar nicht mehr aufhören will. In diesen Momenten danke ich Gott unheimlich und lobe ihn für das, was ich sehen darf. Ich darf ein Kind sehen, was seinen Vater sucht und ihn findet. So wie wir unseren Vater im Himmel suchen, der voller Freude auf uns herabsieht und sagt, komm her, ich bin da. Amen.